Konrad, du kannst jetzt hier nicht einfach dein Training streichen und den ganzen Tag nur noch hier online einkaufen. Ketten, Schaltwerk, einfache Kettenblätter. Training geht immer vor. Aber natürlich kann man das ein oder andere immer noch tüfteln am Bike, dass es auch da die nötige Wattersparnis gibt. Aber jetzt erstmal raus und ein paar Hit-Intervalle ballern zum Hitwoch. Ja? Sonst hängst du hinten an. Im Strava-Club geht's gut ab. Die Top 10. Also, irgendwann will ich dich dann wieder sehen.
Okay, ich überlege es mir nochmal, aber ich muss halt abwägen, ne? Es gibt ein Ende der Fahnenstange, was das Training angeht. Aber beim Material, da sind versteckte Watts überall. Hier 2 Watt, da 3 Watt und so weiter. Wir werden sehen, aber das Training wird natürlich nicht komplett eingestellt. Die Balance muss her. Aloha.
Konrad, da hast du schon recht, ne? Watt ist Watt und überall, wo du was sparen kannst, da sollst du was sparen. Nee, wie gesagt, zieh ordentlich durch im Training und dann besprechen wir die Tage, wo wir jetzt dein Rad noch tunen können und du den November Blues New nutzen kannst, um ein bisschen zu schrauben und deine Heimwerkerfähigkeiten nicht nur in der Küche oder auf dem Dachboden, sondern auch beim Zeitfahrrad anwenden kannst. Grüße und Aloha aus dem Süden. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Ciao.
Ich freue mich drauf, was bringt und wie viel was überhaupt ist. Sehr, sehr spannend. Bis gleich. Ciao. Aloha Kalle. Ich bin verbunden mit Markus Herbst, dem deutschen Triathlon-Profi, der in der letzten Woche, wahrscheinlich auch in dieser Woche, die meisten Schwimmkilometer aller deutschen Profis zurückgelegt hat.
Ja, und ich darf mit Konrad Kebelmann aus Berlin sprechen. Aloha erstmal. Wahrscheinlich dem Athleten, der in Deutschland den letzten 3-monatigen Probe-Swift-Account bekommen hat, weil die sind seit heute ausverkauft. Es gibt nur noch den Jahres-Account.
Wuhu! Ich oute mich, ich bin schon zahlendes Mitglied bei Swift, aber die Vermutung lag ganz nah. Ich bin wieder drauf auf dem Indoor-Bike. Die dunkle Jahreszeit hat mich eingeholt. Naja, so ist es halt hier in diesen nördlichen Breiten. Kommen wir mal zu deinen südlichen Breiten. Wie geht's denn dir auf der einsamen Insel da unten?
Ja, so einsam ist es gar nicht. Mittlerweile füllt sich's. Ich bekomme viele Nachrichten per Mail oder Instagram und auch auf Strava, wie die Lage ist. Ja, man hat in Deutschland irgendwie gerade nicht so, also vor allem auch aus Profi- und Amateurszene, verpasst man nicht so viel. Kann man hier trainieren, kann man nicht trainieren, wie läuft das alles ab? Ja, mittlerweile haben die Leute Bock, wieder was zu machen und sind alle irgendwie am Überlegen, kurzfristig vielleicht noch auf die Kanaren zu fliegen jetzt vor Weihnachten.
Ha! Ja, ich meine, solange das geht. Aktuell empfohlen wird sowas nicht, aber ja, Mai. Wir halten uns hier brav an die Regeln. Man darf noch draußen Sport treiben. Schwimmen ist nach wie vor gecancelt, wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr. Aber ich habe ja meine Meinung dazu schon zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Mit Laufen und Radfahren verbleiben uns ja 2/3 unserer Identität. Von daher, alles noch halbwegs im grünen Bereich. Da können wir eigentlich nicht klagen. Und wenn man sich unseren Strava-Club anguckt, Kalle, da die Leute finden schon noch was zu sporteln. Da geht's ja ab. Das ist ja unglaublich, muss ich mal sagen.
Ja, ich habe gestern, nicht gestern, aber letzte Woche in unserer Gruppe, ne, da war ja auch Herr Ries, der hat das mal analysiert, hier die Top Ten. Er sieht da irgendwie kein Land mehr oder glaubt, er schafft es nicht mehr in seinem Leben, dort vorzudringen. Aber ja, vielleicht haut er da nochmal in die Tasten. Ich habe neulich ja mit Zero D und Hoka gesprochen und ich habe auch schon eine Nachricht bekommen, weil wir ja in unserem Podcast von Strava Club Mitglied Nummer 105 gesprochen haben. Die haben wir mittlerweile. Wir sind bei 107, also in der nächsten Folge müssen wir dann auch mal den einen oder anderen Preis raushauen.
Ja, auf jeden Fall. Also motiviert sind alle, die da im Club sind. Also sagen wir mal so, fast alle, weil ich habe letzte Woche reingeschaut, wir hatten von den 100, 105 oder was es letzte Woche waren, nur 97, die eine Aktivität hinterlegt hatten. Also muss es ja eine kleine Dunkelziffer von Athleten geben, die sich noch ein wenig zurückhalten. Vielleicht aus technischen Gründen, noch nicht alle Accounts verbunden. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Es ist reine Spekulation. Ich glaube, wenn alle fit sind und mit gleichen Waffen am Start, da werden wir noch einiges erleben in dem Club. Aber ich habe für mich persönlich die Top 10 auch abgeschrieben. Unerreichbar. Also so viele Trainingsstunden hatte ich das ganze Jahr nicht in einer Woche wie ihr in der letzten Woche.
Jetzt untertreibt man nicht. Also im Sommer, da kannst du schon nochmal angreifen. Da machst du mal schön irgendwie eine Woche Urlaub mit der Family, fährst jeden Tag 5-6 Stunden Rad und dann läuft. Aber ja, das ist auch zum Beispiel jetzt ein Radfahrer, der das irgendwie im Amateurbereich macht in Leipzig. Ich weiß auch gerade nicht, Axel Steinflug, was mit dem los ist. Jede Woche irgendwie 20, 25 Stunden in der aktuellen Jahreszeit zu Hause. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der trainiert gerade mehr als im Sommer auch.
Ja, also den Eindruck, den hat man manchmal ein bisschen. Aber ich finde es einfach cool. Es scheint tatsächlich Leute zu motivieren, mal richtig in die Tasten zu hauen, wie du sagen würdest. Ne? Deine letzte Woche hat mich auch beeindruckt. Ich meine, wir wissen ja, dass in dieser Strava-Auflistung in dem Club sowas wie Athletiktraining, Krafttraining oder so ein bisschen, was man so nebenbei noch macht, nicht mitzählt, sondern da zählt ja tatsächlich nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und allein damit bist du ja auf fast 30 Stunden die Woche gekommen. Also ich weiß ja, dass du auch noch ein bisschen Athletik und Kraft gemacht hast. Das ist schon anständig, läuft gut, oder?
Ja, war eine sehr gute Woche. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt kommen noch die nächsten 2,5, 3 Wochen. Also ich denke, konnte ich bisher alles gut umsetzen, auch mit der Intensität und so weiter. Aber ich muss mir gleich mal einen Kelch aufsetzen. Ich habe auch Kritik bekommen für meine Strava-Aufzeichnung. Die stecke ich aber auch gerne ein. Der Amateurathlet Sven Wies war ja mit mir hier. Und der hat kritisiert, dass ich beim Schwimmen immer meine Gesamtzeit im Wasser eintrage.
Ja, okay.
Also ich rechne. Und manche Kollegen, die stoppen halt die Pausen aus. Aber ich kann nicht mit Uhr schwimmen. Keine Ahnung warum. Ist mega unangenehm. Und das werde ich auch nicht machen. Deswegen ziehen wir mal in der Summe vielleicht 2, 2,5 Stunden ab. Aber trotzdem denke ich, war das eine gute Woche und eine insgesamt gute Belastungszeit. Und der vorhin mit meinem Trainer gesprochen, sind wir sehr zufrieden, wenn das jetzt so weiterläuft. Denke ich, bin ich Weihnachten relativ fit und ja, dann können im Januar die ersten Rennen kommen.
Also Kalle, mal ganz offen, beim Schwimmen ist es vollkommen in Ordnung, die Gesamtwasserzeit einzutragen, weil beim Laufen machst du eine Trabpause dazwischen, lässt auch durchlaufen. Beim Schwimmen macht man sowas halt nicht, da hängt man mal ein paar Sekunden an der Wand. Aber das ist trotzdem ganzheitliches Training, wenn du da noch nachatmest und noch nachblutest. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe das auch so gelernt. Ja, wenn ich eine Stunde im Wasser war, schreibe ich eine Stunde auf und die Kilometer dazu. Und gut ist, ja. Weil mit Uhr und rausstoppen, da bist du ja nur noch am Uhr drücken die ganze Zeit. Das ist ja total nervig.
Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, das ist so ein Phänomen, das müssen wir jetzt auch mal hier allen Triathleten vielleicht ankreiden, die das machen. Man muss auch mal lernen, mit der Uhr am Beckenrand zu schwimmen. Man braucht keine Stoppuhr beim Schwimmen an der Handgelenk. An jedem normalen Schwimmbeckenrand ist eine gute Uhr und die liest man ab, wenn man schwimmt und rechnet ein bisschen.
Ja, eben. Also ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe es mir noch nie gewagt, in der Schwimmhalle oder im Freibad mit Brustgurt ins Wasser zu gehen. Ich habe das ehrlicherweise gemacht unterm Neo, um einfach mal zu testen, in welchen Bereichen ich mich so bewege. Aber wenn ich Becken schwimme, dann habe ich auch keinen Brustgurt um und da habe ich auch keine Uhr an, sondern wie du schon sagst, ich nehme die Uhr am Beckenrand. Aber das ist natürlich auch von klein auf gelernt. Also von daher kein Vorwurf, wer das so macht und so gelernt hat, der kann das natürlich machen, völlig in Ordnung. Aber für mich selber, da bin ich deiner Meinung, so mit Uhr schwimmen ist irgendwie seltsam. Vor allem, wenn man ja dann wirklich beim Anschlagen drücken und wenn du 25er oder 50er ballerst, dann, also allein technisch geht das ja gar nicht. Also
ja, ich
egal, machen wir da mal einen Haken dran.
Naja, ich mach mal ganz kurz eine Sache noch. Ich muss noch kurz, dann ist das Thema erledigt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass alle das lernen sollten, mit Uhr am Rand zu schwimmen. Auch bei unserem Schwimmseminar ist dann immer das Einstoppen der 50 Meter Technik wichtiger, als einfach irgendwie die Pausenzeiten einzuhalten. Und es schult ja auch das Gedächtnis, wenn man mal ein bisschen rechnen muss. Und nicht 10 Sekunden steht und das heißt 3/4 ab und 10 Sekunden Pause, dass man wieder 55 los muss. Ja, ich denke einfach, das ist besser, das so zu machen. Aber ja, das können sich ja alle Leute dann vielleicht annehmen oder mal schauen. Und jeder soll so machen, wie er Bock hat. Aber ich denke, das ist besser auf alle Fälle. So machen zumindest auch die Schwimmer.
Also kann ich bestätigen, das mit dem Rechnen ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich kenne keinen, Schwimmer, der nicht gut Kopf rechnen kann. Ja. Du bist eigentlich die ganze Zeit am Hin und Her überschlagen, rechnest deine Zeiten hoch und lässt dich dann eigentlich nur noch von der Uhr am Beckenrand bestätigen, dass du im richtigen Hunderter bist, ja, dass du wieder 1,14 durch bist, den Hunderter, und dass die Uhr auf die Sekunde genau da durchtickt, wo du es erwartet hast. Das so kenne ich es eigentlich. Ja, und dann rechnest du die ganze Zeit so deine Zeiten hin und her und machst Prognosen, rechnest zurück und rechnest deinen Split aus und guckst, wo du am Ende rauskommst. Und weil man hat ja Zeit, ne? Also ja. Gerade wenn du mal was Längeres schwimmst. Also kenne ich auch, kann ich bestätigen. Macht mir auch nach wie vor Spaß. Ich stehe auf Kopfrechnen, nur ist es raus.
So, ja, gut, jetzt sind wir hier wieder, ein bisschen haben wir uns verfangen, Strava, Club, Schwimmen, Uhren und so weiter. Aber was ist unser eigentliches Thema heute?
Ja, das eigentliche Thema, das ist mir innerhalb der letzten Woche so durch den Kopf geschossen. Wir haben November. Es ist zweifelsohne nicht die geilste Jahreszeit, um draußen Sport zu treiben, um Rad zu fahren. Also habe ich mich so ein bisschen orientiert und überlegt, wie kannst du denn deine Performance im Fahrradfahren zum Beispiel steigern, ohne jetzt draußen zu trainieren? Natürlich, man kann drin trainieren, aber es gibt ja auch noch das Bike-Tuning. Und da sind mir so ein paar von unseren Gesprächen durch den Kopf gegangen, was man alles noch so an Kleinigkeiten optimieren kann. Also wir haben, das können wir hier ja mal sagen, beide im Prinzip ja vom gleichen Hersteller ein Fahrrad in Benutzung.
Das ist richtig. Das ist
ein sehr schön anpassbares Zeitfahrrad, wo man sich gut draufsetzen kann und eine aerodynamische Position einnehmen kann. Sicherlich ist deins ein Tacken leichter, glaube ich, weil ich habe noch tatsächlich die Schaltvariante mit Bowdenzügen und ich habe auch nicht ganz das High-End-Modell und nicht die leichtesten Teile dran, aber das ist ja beim Zeitfahren eigentlich nicht das absolut Entscheidende. Aber dennoch, ich habe bei dir so ein paar Moves und Tricks gesehen an deinem Bike, die mich da doch inspiriert haben. Und da wollte ich mal deine Meinung einholen, wie du das einschätzt, was das eventuell bringen könnte, was du empfehlen würdest, was ich auch vom Investment her als erstes anbieten würde, weil klar ist, es kann ja nicht jeder das neue High-End-Bike von Scott für 15 Riesen kaufen oder selbst das neue Canyon. Sieht geil aus, alles ganz prima, alles toll. Und es war wohl auch 3580 Mal im Windkanal und ist noch aerodynamischer als das alte. Logisch, sonst könnte man es ja auch schlecht verkaufen. Aber auch das neue Bike kommt ja jetzt auch nicht für jedermann in Frage. Also was kann man noch rausholen? Hast du da vielleicht mal so ein paar ganz einfache Dinge, die man angehen kann?
Ja, als erstes würde ich mal sagen, fangen wir mal vorne an so, ne? Ist halt einfach, wie man drauf sitzt. Und
nach wie vor das Wichtigste, oder? Wie du drauf sitzt.
Ja, definitiv. Das ist absolut das Wichtigste. Und auch ich habe früher Fehler gemacht und habe gesagt, okay, so tief wie möglich ist das Allerwichtigste. Also quasi.
Stimmt nicht,
weil dann hast du zwar eine große Überhöhung, das Problem ist aber, deine Schultern stehen dann quasi komplett senkrecht im Wind, deine beiden Schultern. Wenn du aber vorne mit dem Lenker ein bisschen höher gehen kannst, dann kannst du den Rücken so reinfallen lassen und dann stehen deine Schultern nicht mehr so weit oben. Deswegen, also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zeitfahrer oder Zeitfahrweltmeisterschaften von vor 4-5 Jahren anschaut, da war Überhöhung alles, aber mittlerweile Philipp Ugarna, der fährt jetzt auch relativ hoch vom Lenker und ist halt ein gerader Rücken. Also gerader Rücken ist eigentlich erstmal okay. Und das andere, was halt ist, woran, glaube ich, die Triathleten arbeiten können, ist, dass man vorne nicht offen ist wie so ein Buslenker halt, ne? Also schon versuchen, die Arme halt schön zusammenzubekommen. Das sind erstmal so die Basics. Und ein guter Fact, den ich mal gelesen habe, ein Bierbauch soll aerodynamischer sein als ein Sixpack, weil der Anströmwinkel anders ist. Aber das soll jetzt nicht ermutigen.
Aus aerodynamischer Sicht macht der Bierbauch Sinn, aber ansonsten, also hat auch Nachteile, ne? Muss man immer abwägen.
Genau.
Also zum Thema Sitzposition, Anekdote, klar, da wo ich früher zu Beginn meiner Triathlon-Laufbahn war das genauso, wie du gesagt hast, ne? Möglichst tief den Lenker, möglichst hoch den Sattel, am besten nur noch auf Zehenspitzen fahren, dass du dann Ja, das ist schön krasse Überhöhung, dass man so das Gefühl hatte, man fällt direkt nach vorne. Das ist ja auch ein bisschen so der Effekt, den die früher erreicht haben durch das kleinere Vorderrad. Du erinnerst dich, diese alten Hawaii-Bilder mit dem 26er Vorderrad, da hast du natürlich auch krasse Positionen hingekriegt, aber hat sich rumgesprochen, nicht mehr up to date. Inzwischen, wie du schon sagtest, darf man wieder ein bisschen höher sitzen, dafür ein bisschen in geraden Linien denken, ne? Das, was du gerade mit den Schultern angesprochen hast, und vor allem zumachen vorne, damit da nicht die Luft reinfliegt wie in den Fallschirm, ne?
Genau, das ist so ein bisschen, und das ist halt dann auch, ne, gibt unterschiedliche Positionen vorne, also ich sitze halt zum Beispiel sehr gestreckt, aber für manche ist es auch, wenn du das anwinkelst und die Arme quasi so im Prinzip direkt vor der Stirn hast, dass du ja so eine geschlossene Fläche bildest, ist teilweise bei manchen auch genauso aerodynamisch wie gestreckt. Das ist echt irgendwie auch hochindividuell und von der jeweiligen Körperform des jeweiligen Menschen abhängig.
Absolut. Also ich glaube, was bei mir auf jeden Fall Sinn machen würde, ist, weil ich es von den Schultern her auch hinkriege, ich brauche unten einen Move, um die Armpads enger zusammenzukriegen. Das, da ist halt ein Standard-Cockpit auf dem Bike drauf und egal, was du da schraubst, ich krieg die nicht enger zusammen, die Armpads. Also quasi die Ellbogen hängen ein bisschen zu weit auseinander. Das ist noch ein Dreieck. Während es ja bei den etwas professionelleren Athleten ja schon ziemlich eng zusammen alles ist, ne? Dann, ich weiß nicht, was man da an Zusatzteilen irgendwie auf dem Markt kriegt oder ob ich da ein komplett neues Cockpit irgendwie bauen muss. Da muss ich mich mal informieren. Da habe ich jetzt noch keine Lösung.
Aber
war das bei dir schon beim Kauf direkt so oder?
Nee, also ich habe halt lange getüftet. Also eng zusammen, wie du sagst, ist schon optimal. Aber was du gerade beschrieben hast oder mir auch gezeigt hast, wenn du die Arme komplett zusammen machst, wo ist denn dein Garmin? Also das wird dann ein bisschen eng, weil ja, die musst du auch noch irgendwo sehen, so, ne? Also
ja, der kommt dann ein Stück weiter nach hinten. Also das geht schon.
Okay, naja, gut. Das
kriegen wir schon hin.
Nee, also insgesamt, bevor das eingestellt war, ja, es hat fast schon 3-4 Monate gedauert. Also erstmal einstellen, dann irgendwie 3-4 Wochen trainieren, dann wieder neu einstellen und so weiter und so fort. Ich denke, und jetzt habe ich eine ganz gute Position. Und der nächste Schritt wäre jetzt halt, auf die Bahn zu gehen, was ich irgendwie versuchen will, Februar oder so dann anzugehen. Ja, weil ich denke halt für die nächsten großen Rennen, die dann irgendwie im April, Mai hoffentlich wieder stattfinden werden, dass man da schon noch mal ein bisschen was machen kann. Aber ich denke erstmal, ja, muss man auch jede kleine Veränderung erstmal trainieren und sollte jetzt nicht gleich das Ultimum an der Position beim ersten Mal irgendwie festlegen oder umsetzen wollen, weil das ist halt auch echt eine Trainingssache und man kann dann halt auch besser werden. Aufgrund der Gewöhnung vom Körper halt, ist wie im Training.
Ja, ich habe auch schon zahlreiche Videos geschaut, wo es auch um die Position ging. Man kann theoretisch auch ohne irgendwas umzubauen im Cockpit seine Position verbessern. Ne? Also der einschlägige Tipp war, fahr Rolle und stell dir einen Spiegel davor und versuch deine Silhouette, die du dann sehen kannst, möglichst klein zu halten. Also nimm deinen Kopf runter, zieh die Schultern so ein bisschen zu den Ohren, mach die ein bisschen schmaler, so diese,
ja, genau,
diese allgemeinen Tipps, die da so durch die Gegend geistern. Also man kann auch theoretisch, ohne einen einzigen Euro zu investieren, die Position verbessern. Das geht auch schon.
Ja, klar, also da ist echt viel Potenzial und ich glaube halt, dass die meisten Athleten da richtig, richtig viel liegen lassen noch in dem Bereich.
Ich denk's auch. Also Cockpit, okay, das war jetzt ganz vorn. Da kann man auf jeden Fall, ist jetzt schwer zu klären jetzt in dem Podcast, aber theoretisch hat man da das meiste Potenzial, ne? Was so Position angeht, Aerodynamik, Anströmung, Sitzposition, hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Gut, da kann man aber jetzt so pauschal eigentlich nicht fernmündlich helfen. Aber es gibt noch Teile am Rad, wo man die üblichen 3 Watt einsparen kann.
Da geht hier was, da geht da was.
Ja, da ich hab da so, also ein Stichwort ist zum Beispiel das berühmte, inzwischen berühmte Einfachkettenblatt. Deine Meinung dazu?
Ja, absolut überzeugt davon.
Ja.
Ich kann jetzt nicht ratifizieren, ob das wirklich in dem Sinne der Umwerfer ist, der da so viel Wattersparnis macht, und das ist auch, müsste man jetzt messen auf der Bahn, wie viel das ist. Was aber der Punkt ist, ist, dass man quasi, wenn man einfach Kettenblatt fährt, die Kette einfach eine gerade Linie hat. Und wenn du dich für einfach entscheidest, dann ist es ja meist ein großes Kettenblatt, ne? 56, 58, vielleicht auch mal ein 60er. Und dementsprechend läuft die Kette halt gerade. Und dadurch hat man, also hinten ja, mittig dann halt, ne? Also auf dem 15er, genau,
wenn,
oder so.
Wenn, wenn du den normalen 52er, 53er drauflassen würdest, würde sich ja eigentlich nichts ändern, außer dass der Umwerfer weg ist. Also wäre der Tipp eigentlich, wenn du Single machst, ein größeres Kettenblatt, damit du gerade die Kettenlinie am Ende hast, ne?
Genau. Ja. Aber da auch nicht einfach denken, okay, ich nehme jetzt, kauf mir jetzt einfach hier ein standardmäßiges 56er Blatt, baue den Umwerfer ab, wird schon halten, ne? Also Andreas Dreiz in Samorin, der hat mal in so einem Rennen das mal über Nacht gemacht. Der hat in dem Rennen 15 Mal angehalten und seine Kette neu aufgelegt. Also die Kettenblätter sind ein bisschen teurer, kann man investieren, aber die brauchen lange Zähne, damit die Kette auch hält und oben liegen bleibt durch die Schwingung.
Ja, sprechen wir mal Klartext. So ein Kettenblatt, ich habe ein bisschen recherchiert, um die 100 Euro und du hast was Ordentliches. Das müsste eigentlich passen.
Um die 100 Euro, das passt, genau. Und aber nicht vergessen, die Kettenblattschrauben, weil du hast ja nur noch ein Kettenblatt und nicht zwei. Deswegen, du brauchst kürzere, sonst hast du ein Problem.
Ja. Also da gibt's ja auch einschlägige Shops auf dieser Welt, wo man sich da informieren kann. Okay.
Aber eine kurze Sache noch dazu. Du musst dir halt deiner Form schon sicher sein, ne? Also du hast halt dann nicht mehr irgendwie den Rettungsring. Wenn du halt einen schlechten Tag hast,
gibt's
dir
kein Backup.
Gibt's kein Backup mehr in dem Rennen und dir geht's halt wirklich schlecht. Ja.
Ja, gut. Also ich würde jetzt auch nicht gleich jedem empfehlen, nimm doch mal ein richtiges dickes Ding. Ja. Also wenn du sagst 58 oder 60, ist ja der Wahnsinn. Also der Alge hat das in der Vorbereitung mitgehört. Der sitzt mir oft gegenüber. Und der hat ausgerechnet bzw. recherchiert, 4 Zähne mehr vorne spart hinten einen Gang.
Ja, genau. Das ist gar nicht so viel. Aber ich gebe auch zu, beim...
Aber das ist... Wenn du von 52, was ja so meistens standardmäßig verbaut ist, auf 56 gehst, sparst du halt hinten einen Gang, das kann man sich ganz gut vorstellen. Da bist du halt anstatt, naja, du weißt schon, 5., 6., 7., bist du halt 3., 4., 5. Gang, je nachdem, wo du da dich einsortierst, ne?
Also ich sollte ja in Bahrain und auch in Leipzig einen 60er fahren, was mir mein Kollege ausgerechnet hat. Aber ich hatte so einen Respekt irgendwie davor, dass ich auch trotzdem in beiden Rennen nur das 58er genommen habe. Ich hätte aber ich werde auch das nächste Mal mal einen 60er nehmen, aber ja, die Zahl, die schreckt schon erstmal ab, da hat man schon erstmal Respekt irgendwie, ne?
Ja, gibt es noch Berechnungen, die auf physikalischer Ebene von einem größeren Blatt noch ein besseres Drehmoment ableiten? Also irgendwo habe ich mal was recherchiert, was in diese Richtung ging.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, das war mir dann doch eine Nummer zu komplex, das habe ich nicht gecheckt.
Also wir können den auch mal genau dazu befragen oder vielleicht auch mal hier einladen. Also wir haben ja jetzt schon interessante Gäste, die wir mal fragen wollen, wie beim Schwimmen Frank Embacher. Und der Arne Kenzler, der ist ein guter Kumpel von mir und war Radmechaniker. Und im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, deswegen auch zum Beispiel hinten das Schaltwerk Keramik Speed macht Sinn. Umso größer dein kompletter Radius ist, also dein Antriebsradius, großes Kettenblatt, hinten große Röllchen, umso einfacher ist es quasi, das Gesamtsystem in Bewegung zu halten. Also im Endeffekt wie ein Flaschenzug. Und umso mehr Radius du hast, umso weniger Reibung, umso stabiler läuft das System. Und deswegen muss man jetzt auch mal die eine Firma, die jetzt hier auf dem 50er Single-Kettenblatt 5010 setzt, muss man jetzt meine Kritik nehmen, weil es eigentlich aus reibungstechnischer Sicht absoluter Schwachsinn ist.
Nicht so gut. Ja, das ist eigentlich ist das zwei Gänge daneben, ne?
Genau, also es ist halt was Neues. Also,
es ist eher so ein Marketing-Ding, ne? Dieses 50-10, ich habe es auch mitbekommen. Ja, es ist ja schön, dass du dann da irgendwie 13 Gänge zur Auswahl hast auf deinem Ritzelblock, aber mit 50... Ich bin da eher so bei deiner Philosophie. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem Einfachkettenblatt und dickes Kettenblatt. Und ehrlich gesagt, so ein Oversized Pulli-Wheel, hier so ein Keramik Speed, Das ist schon dran an meinem Rad. Finde ich, das läuft doch alles ganz prima. Somit habe ich eigentlich das, was du eben angedeutet hast, bestmöglich erfüllt. Also vorne größer, hinten ein großes von diesen kleinen Ritzelrädchen. Brauche ich dann, offen gesagt, brauche ich dann eine längere Kette? Brauche ich mehr Kettenglieder?
Ja, brauchst du. Also brauchst du noch eine längere Kette. Aber wenn man jetzt so das mal pauschal überschlägt im Gesamtinvestment, ne, du, also die meisten auch im ambitionierten Amateurbereich haben ja dieses Keramik Speed Schaltwerk hinten schon dran. Also Kettenblatt, ne, 100 Euro, nochmal neue Kette, also zwei Ketten irgendwie 40, 50 Euro. Und dann hast du aber vorne kannst du halt je nach Wettkampf variieren zwischen einfach und zweifach, ne? Und wenn du jetzt irgendwie nur standardmäßig dir eine Einfachschaltung hast, dann bist du halt immer bei deiner Einschaltung und hast deine 12 Gänge. Aber so, ja, klar, du musst eine halbe Stunde, 40 Minuten vom Wettkampf oder eine Woche vom Wettkampf investieren, umbauen je nach Profil und Streckenkurs. Aber hast für 150 Euro halt eine viel, viel größere Produktpalette und einfach mal aufgerüstet ein bisschen.
Auf jeden Fall mehr Optionen. Stichwort Kette. Da ist ja jetzt auch so ein kleiner Trend, dass man von dem klassischen Schmierstoff ein bisschen abkommt. Ne? Und ja. Stichwort gewachste Kette. Da bist du auch dabei, ne?
Ja, ne, früher habe ich die auch standardmäßig gekauft, aber ja, den Kollegen, den wir gerade angesprochen haben, der macht das mittlerweile selber in Leipzig. Also ist jetzt genauso gut wie eine Keramik-Speed-Kette oder ja, wen es auch immer noch gibt. Also es gibt auch in Frankreich eine Firma, die das herstellt, aber im Endeffekt ist das ein Wachs aus China. Dann sollte die Kette 80 bis 120 Kilometer eingefahren sein. Was, ja, was man sich immer schwierig vorstellt. Also ich weiß gar nicht, ob das bei den Markennamen dann auch wirklich der Fall ist, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die einfahren, außer die haben jetzt irgendwie eine Produktionslinie, wo die durchlaufen lassen, aber und
nee, jedenfalls, ich glaube nicht.
Genau, und wenn die dann eingefahren ist, dann wachsen und dann soll das schon seine 2-3 Watt bringen. Und ich sag mal, da sich die Wettkämpfe wie im Amateur- oder Profibereich. Oh, wir müssen mal ganz kurz hier, ich muss mal kurz Liegestütze machen.
Alles klar, wir machen eine kurze Liegestützpause. Ich steige gleich wieder bei der Frage nach der Kette ein. Alright, zurück von der spontanen Liegestützpause. Ich hoffe, du hast alles gut überstanden. Wir waren beim Stichwort gewachste Ketten. Und was gewachste Ketten denn bringen? Also man hat ja so schon fast verschwörungsähnliche Theorien so im Internet verfolgen können, dass es ja in Leipzig tatsächlich einen Wachskocher geben soll, mit dem Moltonwachs geschmolzen wird, um Ketten einzulegen. Was soll denn da dran sein? Du hast dich ja da sicherlich schon mal informiert, ne?
Ja, ne, ich beschäftige mich schon damit und eigentlich in jedem Rennen habe ich auch irgendwie eine frisch gewachste Kette. Also früher habe ich auch die ganz normalen Ketten irgendwie von den üblichen Herstellern mir zugelegt. Aber ja, ein Kumpel von mir, der war mal Mechaniker bei Canyon Swam, Arne Kenzler, der sich da ein bisschen belesen hat und das auch macht. Ja. Und mittlerweile stattet der in Leipzig alle Profis mit gewachsten Ketten aus. Also die Bedingung ist quasi neue Kette, 100 bis 120 Kilometer einfahren, die bei ihm abgeben und dann wächst ja die.
Ja,
und ja, das läuft eigentlich. Ich denke, das hat halt schon einen Vorteil. Es sind halt, ja, man sagt so 2 bis 3,5 Watt. Und da es ja nicht so viele Rennen sind, die man bestreitet, das sind ja im Jahr, naja, lass das 6, vielleicht auch 8 Rennen sein auf internationalem Niveau. Ja, da denke ich, ist es halt schon wichtig, da diese Wattersparnis mitzunehmen und dann auch mal in eine Kette zu investieren, dass da nichts passieren kann.
Halle, es kann auch bei ganz, ganz regionalen Wettkämpfen auf 2 bis 3 Watt ankommen. Von daher, ich habe die Kette im Warenkorb. Es gibt nämlich auch einen Experten im Norden Deutschlands, der sowas sehr liebevoll, kann man schon fast sagen, in Handarbeit herstellt und naja, wenn wir bei den Kosten sind, ist halt wieder ein Huni im Sack, dann hast du aber die perfekte Kette, eine Dura-Ace-Kette, die gewachst ist. Ist im Warenkorb. Dann haben wir das auch noch. Jetzt kommen wir zu...
Ja,
wenn schon, denn schon. Ne? Ich meine, das Thema ist ja Training oder Tuning. Ne? Da müssen wir schon ein bisschen investieren.
Ach so, du machst jetzt erstmal kurz die Weihnachtspräsentbox fertig für deine Frau, ne, was du dann alles kriegst unterm Christbaum.
Lege ich mir selbst runter, genau. Nee, November ist bei mir klassischer Wenig-Training-Monat. Also ich darf jetzt nicht übertreiben, sonst habe ich keinen Bock mehr nach ein paar Monaten. Von daher hole ich Schwung und Motivation aus neuen Anbauteilen. Aber es muss sich natürlich die Waage halten, ne? Und da sind wir schon gleich beim nächsten Thema, was ich hier noch auf dem Board habe. Die sogenannte Aero-Bottle. Wichtig? Nicht wichtig? Wie viel Geld würdest du ausgeben?
Ja, wichtig. Ja? Definitiv.
Bringt wirklich was? Ich weiß immer nicht. Also, was soll das sein, ne? Ob du da nun eine Flasche im Rahmen hängen hast oder so eine ganz dünne Flasche.
5 bis 6 Watt. Was? Am besten ist gar keine Flasche.
Gar keine Flasche. Und aber dann auch den Korb abmachen, wenn du gar keine Flasche machst?
Ja, gar keine Flasche ist am besten. Okay. Ja. Aber, und wenn du ganz high-end sein willst, ne, aber das ist nicht mal ein Watt, das ist ein halbes Watt, dann musst du noch die Gewinde zumachen.
Ja, wieder.
Also quasi,
ein Tape drauf. Ja.
Ja, Tape ist so, es gibt so in Australien so einen Hersteller, der verlangt für so edle Stopfen 4 €. Ne? Tape ist dann die günstige Variante, ne? Also du kannst auch gerne aus Übersee die edlen Stopfen bestellen. Ne?
Na gut, also wenn du bei 4 € und einem halben Watt bist, ist das aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist ja bald besser als die Kette.
Nee, ich glaube, das ist nicht so viel. Das wird einfach prognostiziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so viel Watt sind. Also. Ja. Das ist, denke ich, eher eine Fiktion.
Alright. Der Klassiker steht noch zur Debatte. Scheibe oder nicht Scheibe? Ja, nein, vielleicht. Du
immer, ne? Immer Scheibe. Klar, also in Hawaii, da ist es halt ein bisschen windig, da muss man schauen, ne? Ob da Scheibe.
Da ist Scheibe verboten?
Scheibe ist verboten. Info. Ja, deswegen. Ja, ich wollte bloß sagen, aber es wird schon welche gegeben haben, die es versucht haben. Nee, Scheibe ist einfach auch wieder, ne, wenn der Schwungkörper einmal in Bewegung ist. Ist es, glaube ich, einfach immer schneller. Also da können auch die ganzen Tests und Laufradhersteller sagen, was sie wollen. Ich glaube, nichts geht über Scheibe. Ist auch einfach so ein Credo für mich oder so ein Glaubenssatz.
Ich, ehrlich gesagt, ich bin noch nie... Ah, das stimmt nicht. Einmal hatte ich eine geliehen. Ich bin einmal ein Scheibenrad gefahren, aber es ist so lange her, dass ich null Erinnerungen habe. Und ich hatte an dem Tag auch einen rabenschwarzen Tag erwischt. Von daher zählt das nicht wirklich.
Nie wieder Scheibe.
Nee, hat sich einfach nicht ergeben, zumal es ja auch so ein bisschen eine finanzielle Sache ist. Also bei den Scheibenrädern gibt's ja auch von bis. Also du kannst ja mit günstigen Scheibenrädern schon so bei 500-600 € einsteigen. Aber ich weiß nicht, ob das dann von der Qualität her reicht. Also, wie ist denn da deine Einschätzung?
Ja, ich denke ja schon, dass eine Scheibe halt, ja, die müsste schon ein bisschen mehr kosten, weil viele verkaufen dann Räder einfach als Scheibenräder und dabei ist es einfach irgendwie ein ganz normales Laufrad, was so ein bisschen mit so einem Cover
nur
überklebt
verkleidet,
ist.
Ne?
Ja, so und das macht dann aber aus der Perspektive, also ich bin jetzt kein Physiker, aber dass das quasi ein gesamter Schwungkörper ist, macht das irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Also das glaube ich halt nicht. Ich denke halt schon, so wie die guten Scheiben halt so mit Schaumstoff gefüllt oder was da auch immer da drin ist, dass das dann halt schon Sinn macht. Aber klar, ne, ist ein Investment und Scheibe ist halt auch irgendwie ein Risiko, ne? Also wenn du irgendwie mal einen Platten hast und noch einen Kilometer weiter fährst, dann kriegst du das Laufrad vielleicht nochmal zentriert, aber die Scheibe ist halt dann, war eine gute Scheibe, ne?
Die ist dann ad acta gelegt, aber ich erinnere mich auch an den Ausspruch noch von der TU Chemnitz von Jens Buder, hieß er. Wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen, ist bestimmt schon ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Der hatte seinen Schwerpunkt auf Duathlon, der war damals, als die Powerman-Serie eine große Nummer war, war der richtig gut. Und der war sehr begabt in Sachen Physik und Maschinenbau und der ist am Ende auch bei Stork, bei der Radmarke gelandet und hat dort gebaut und entwickelt. Der hat mal gesagt, das ist mir so gerade in Erinnerung geschossen, Scheibe oder leicht beim Hinterrad. Alles andere ist egal. Scheibe oder leicht.
Scheibe oder leicht, ja.
Ja, also ja, wahrscheinlich je nach Strecke. Wenn du was Bergiges hast, dann nimmst du wahrscheinlich das leichte Hinterrad. Oder wenn du viele Antritte hast, so aus Kurven raus, wenn du so ein Mickey-Maus-Kurs hast mit ein paar Runden drauf. Ja, gut, ich müsste es mal probieren, aber du hast jetzt noch nicht gesagt, was ich für ein Scheibenrad ausgeben müsste, wenn ich was Ordentliches habe.
Ja, ich glaube, Ja, ich glaube, man kriegt schon was für 800 bis 1,4, kriegt man schon eine ganz solide Scheibe.
Also
ist denn natürlich nicht die Scheibe vom Markengrösus, aber da denke ich, sind Scheiben schon in einem guten Leistungsbereich und die auch was bringen.
Alright. Also von unseren ganzen angesprochenen Dingen ist das Scheibenrad natürlich jetzt mit Abstand das teuerste, aber bringt auch aus dem Bauch raus, wie viel Watt? Komm, sag mal in Watt. Aber weißt du nicht, ne?
5 bis 8 würde ich mal sagen.
Ah, okay, okay. Naja, es läppert sich.
Aber jetzt zu einem herkömmlichen Rad, ne? Jetzt nicht zu einer 80er-Felge. Zu einer 80er-Felge lass es vielleicht 3 oder 4 Watt sein, maximal.
Okay. Ich bin mich auf diese ganzen neckischen Tuning-Gedanken gekommen, weil ich ein bisschen nochmal in Erinnerung schwelgte und an den Leipzig-Triathlon, wo wir ja gemeinsam am Start waren, zurückgedacht habe. Und auch am Start war ja Alex Schilling. Und ich habe unsere Strava-Aufzeichnungen verglichen. Der hat nämlich freundlicherweise auch seine Wattdaten offengelegt. Und da habe ich festgestellt, krass, eigentlich ist er nur 10 Watt mehr gefahren als ich. Aber viel, viel schneller. Und das kann ja nur einen einzigen Grund haben. Soweit ich weiß, ist er leichter als ich und war so wesentlich schneller. Ich habe mir mal so einen Aerodynamik-Kalkulator aufgemacht und mal alle Eckdaten soweit eingegeben. Es muss eigentlich an seinem CDA-Wert liegen. Der ist viel, viel aerodynamischer. Und dann habe ich mir ein paar Fotos noch rausgesucht und habe geschaut, wie der da drauf sitzt auf der Karre. Und zwar ähnlich wie du, ziemlich kompakt. Und wenn man so ein Bild von vorne sieht, sieht man eigentlich relativ wenig vom Athleten so. Bleibt eigentlich nicht viel übrig, so wie es sein sollte. Und ich glaube, das ist so im Amateurbereich eigentlich die größte Stellschraube, ne? Wie man noch ein bisschen an der Radleistung schrauben kann, weil durch Training müsste man schon sehr viel investieren, um dann noch entscheidend besser zu werden. Das ist ja, in unserem erstens im Alter und zweitens in den Lebensumständen, in der Lebensphase relativ unrealistisch, dass da noch Erdrutschartiges passiert. Aber von daher kam dieser Gedanke. Ich wollte es dir mal erzählen. Also wenn ich das jetzt so...
Aber Alter ist doch nur eine Fiktion, das wissen wir doch beide. Konrad, jetzt geht's richtig los.
Ja,
Der Dezember wird dein Monat. Da gehst du richtig nach vorne. Ab Dezember gibt's dann auch jeden Tag so ein bisschen Motivationsvideo von mir hier aus der Sonne.
Ich freue mich drauf, weil mir reichen schon 1-2 Fotos, die ich so gesehen habe von dir, um wieder richtig Bock auf Sport zu kriegen. Aber ich halte immer noch den Ball flach, ne? Und ehe die Frage kommt, ja, ich arbeite noch parallel an dem Projekt Schneller werden im Laufen.
Ja, das ist doch gut.
Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen. 2 Varianten hast du mir empfohlen, entweder diese kurzen Sprintintervalle, na, so um die 15 Sekunden, habe ich natürlich gemacht und muss sagen, hatte bei mir einen mega Impact. Also ich habe 6 15 Sekunden Sprints gemacht und hatte mal wieder 3 Tage schön Muskelkater davon. Also da ist wirklich offensichtlich viel, viel Potenzial. Und die zweite Variante habe ich gestern gemacht, am Hittwoch. Ja, Mittwoch ist
Hittwoch. Ja, hast du gut durchgezogen. Ja.
das waren 12 mal 30 Sekunden, auch in einem für mich ziemlich zügigen Tempo. Also das sollen dann am Ende die Minutenabschnitte werden, weil du mir ja 300er empfohlen hast. Die habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht direkt aus dem Stand zugetraut. Von daher habe ich das jetzt mal auf 12 mal 30 Sekunden gemacht, um das ein bisschen zu testen. Hat gut funktioniert. Kann ich nächste Woche vielleicht 8 bis 10 Minuten machen. Weißt du? 8 bis 10 mal eine
ja,
Minute.
Ja, aber du haust dann schon gut, sind ja schon 2 gut intensive Einheiten in der Woche und du haust ja doch schon ein bisschen in den Tasten jetzt aktuell.
Ja, ich komme nicht auf viel Volumen, aber ich wollte so 1-2 Qualitätsstiche die Woche wollte ich schon reinsetzen, weil sonst heißt es irgendwann, okay, jetzt können wir loslegen und können in die Halle gehen. Wir machen jetzt unsere 1000 Meter Challenge und ich will da nicht 3:10 rennen. Ich würde gern schneller sein.
Nee, das machst du nicht. Das glaube ich, kriegst du schon hin. Aber
ja, aber von nichts kommt nichts. Weißt du, wie es ist, ne? Von nichts kommt nichts. Da muss man schon ein bisschen. Und deswegen, ja. Ich probiere weiter. Na, nicht ganz so komplex, nicht ganz so ganzheitlich. Es ist ein bisschen weniger so Triathlon-Feeling. Es ist so ein bisschen mehr, wir versuchen jetzt mal an dieser einen Schwäche zu arbeiten. Aber ich meine, wann, wenn nicht jetzt, schließlich plane ich Wettkämpfe so im August, September. Ende Juli wäre Leipzig, wenn er stattfindet, ne? Also man muss ja...
Findet statt. Leipzig, einziger Triathlon seit 1984, der durchgängig stattgefunden hat, ne? Weltweit.
So sieht's aus. Also. Ja, du hast schon recht. Leipzig zieht's durch. Aber ganz ehrlich, der Termin passt mir nicht ganz.
Oh, was ist da los? Hochzeit?
Nee, der Sohn hat Geburtstag. Ich hab da ein schlechtes Gewissen. Da muss eine Party her.
Was? Ja, aber eine Party beim Triathlon, also das ist ja...
Triathlon-Party, ja, meinst du? Wir machen einen Ausflug Triathlon nach Leipzig.
Ja, richtig geil. Da freuen sich die Kinder und die Family. Wir feiern zu deinem Geburtstag den Triathlon in Leipzig und der Vater startet.
Ganz genau. Und alles für Vati. Ne? Wir kümmern uns um ihn. Ja. Danach hören wir uns das Gejammer an, richten ihn wieder auf, weil es mit der Top Ten nicht geklappt hat und so weiter und so weiter. Toller Geburtstag. Würde er sich ewig lang dran erinnern, glaube ich. Alright. Ja. Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Und zwar Rubrik Herr Ries fragt. Und du ahnst es nicht. Wer heute fragt, du ahnst es nicht. Ich spiel mal ab. Warte, ich suche. Hier kommt er. Los geht er.
Oh, jetzt ab geht's.
Aloha Kalle, aloha Coke. In der Rubrik Herres fragt selbiger jetzt, was wärt ihr bereit für einen Ironman-Sieg zu opfern? In der ersten Kategorie, wie viel Geld wäre es euch wert? Zweite Kategorie, was von euren Lieblingsspeisen, Süßigkeiten, Getränke etc. wärt ihr bereit für immer aufzugeben? Und drittens, welches euch liebgewonnene Hobby würdet ihr für diesen Ironman-Sieg aufgeben? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe mich nochmal vergewissert und nachgefragt, er meint den Sieg beim Ironman auf Hawaii. Also den Sieg.
Ja. Na gut, das ist schon nochmal eine Ansage.
Das ist definitiv eine Ansage. Also der Sieg auf Hawaii. Ich habe das schon vor ein paar Minuten gehört. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und muss sagen, ganz offen, ich bin raus mit dem Ironman-Sieg auf Hawaii. Also jetzt könnte man sich vielleicht irgendwie zurückzoomen und sagen, okay, lass mich Mitte 20 oder Anfang 30 sein. Was würde ich dann für einen Ironman-Hawaii-Sieg? Aber offen gesagt, das war nie so richtig auf meiner Zielagenda. Von daher kann ich das so ganz schlecht so richtig einordnen. Obwohl, so ein bisschen geil wäre es schon, ne? Wenn ich jetzt als so aus wie Phönix aus der Asche mit dann im nächsten Jahr 42 Jahren, also noch einen Tacken älter als Frodo dann, okay. Und dann Platz 1, alright, versuchen wir es mal zu beantworten. Also wie viel in Sachmittel würdest du denn opfern oder investieren, um Hawaii zu gewinnen? Geld?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, okay, wie viel hat man zur Verfügung? Aber ich hau mal eine Zahl raus, alles das, was an Preisgeld und was danach kommen würde, im Nachhinein, würde ich erstmal reinhauen in den Topf. Würde ich nichts von haben wollen, ist okay, geht okay. Alles drauf, dafür, dass man den Sieg hat.
Das ist ja immer eine Frage der Perspektive, also es ist viel, du würdest einiges investieren. Logo.
Der ist schon viel, ja, man sagt so, kann man ja ehrlich sagen, so, dass so ein Sieg so eine Million wert ist im Nachgang.
Geil.
Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja,
sollte ich vielleicht doch nochmal überlegen. Alright, welchen Verzicht, was hat er gesagt in Sachen Lieblingssüßigkeiten,
Essen oder ja, allgemein?
Ja, ich weiß nicht, wenn du Rotweintrinker wärst, wäre es das. Wenn du Raucher wärst, wären es die Zigaretten. Wenn du schokoladenabhängig bist, dann wäre es die Schokolade. Was wäre das Schmerzhafteste, was du investieren würdest in Sachen Verzicht? Ich vermute fast, da gibt's nichts, ne?
Ja. Ah doch, naja, du musst ja auch mal nachlegen, aber ich glaube, es wäre Schokolade oder Lasagne, aber es würde mir schon echt schwer fallen. Das wird mir echt schwerfallen.
Also mich würde am härtesten treffen, alles was so Süßkram, Schokolade angeht. Das ist, da bin ich halt sehr, sehr abhängig und nicht gerade sehr stolz drauf, aber dieser Verzicht, vor allem er betonte ja mehrfach, dauerhaft, ein Leben lang, das ist dann weg. Das ist dann
weg. Ist okay.
Und welches, ja, ist okay. Dritter Punkt, welches deiner Hobbys solltest du überhaupt welche haben, neben Radfahren, Laufen und Schwimmen?
Da, über den Punkt muss ich echt nochmal nachdenken. Also den kann ich jetzt so ad hoc gar nicht beantworten, weil ja, wie du schon sagst, Triathlon ist so raumfüllend, da bleibt halt nicht mehr Zeit für viele andere Dinge.
Das ist echt die schwierigste Frage. Also ich halte mal fest, deine Entbehrungsbereitschaft für den Hawaii-Sieg ist schon recht groß, ne? Um das mal zusammenzufassen. Da würdest du all in gehen?
Ja, all in mache ich ja jetzt auch. Jetzt also 4,5 Wochen hier auf der Insel sind cool. Aber soziale Kontakte und so, ja, muss man auch bereit sein, die jetzt in der Phase
muss
halt
man
zu opfern,
auch mal asozial
ja?
sein, so also, ist
es
halt, ne?
Muss man auch mal asozial sein. Bringst du es auf den
Es
Punkt,
gab übrigens so, tatsächlich ne? mal eine Umfrage unter olympischen Sportlern. Olympia, Goldmedaille und noch 10 glückliche Jahre oder langes Leben. Was würdest du nehmen?
Olympia Goldmedaille 10 Jahre.
Olympia Gold mit 10 Jahre haben auch die allermeisten genommen, ja. Ist crazy, oder?
Ja, aber ist okay. Ist ja die Einstellung von Sportlern.
Naja, aber ey, überleg mal, stell dir mal vor, du bist in der Sportart, wo du relativ jung fit bist, so ein Schwimmer mit 22, 23.
Ja, und ist ja Barnaby sagt, Gold und 10 geile Jahre. Ist
Gold und
10 okay.
geile Jahre und dann. Finde ich schon eine harte Aussage. Aber ihr seid ja auch alle ein bisschen bekloppt. Yeah. Von daher, das passt dann schon zusammen, ne? Asozial.
So, ja. naja, ein bisschen verrückt. Asozial ist ja jeder Triathlet. Aber jetzt müssen wir hier ein bisschen über die Kurve
Nein,
kriegen.
Ich wollte es nicht, aber das sollte nicht negativ klingen. Ich finde bloß dieses Wort so beeindruckend.
Alles gut. Positiv verrückt.
Bereit, alles zu geben. Und das ist ja auch auf einer gewissen Art sehr inspirierend, muss man sagen, wenn man bereit ist, alle möglichen Opfer, die sich in den Weg stellen würden, zu riskieren, zu investieren für dieses eine Ziel, dann muss es schon ein ziemlich großes Ziel sein. Finde ich geil.
Ja, ich auch. In dem
alles
Sinne
gesagt, würde ich sagen, oder? Für diese Woche alles gesagt.
Wir ziehen weiter durch. Aloha und Grüße von der sonnigen Insel aus Fuerteventura. Mach's gut in Berlin, halt die Stellung und wir hören uns nächste Woche.
Auf jeden Fall. Jetzt kommt der übliche Outro-Quatsch. Abo drücken, Strava-Club eintreten, Instagram. Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und alles folgen. Kalle, du musst sagen, wenn wir Preise haben für einen Club, ne, dann hauen wir die raus. Machen wir vielleicht irgendwie da einen Clubbeitrag oder so. Überlegen wir mal. Und dann quatschen wir nächste Woche wieder.
Jo, genau so machen wir's, Konrad. Definitiv.
Und du lebst bitte unseren Traum. Bis dahin.
Ich zieh weiter durch und wir hören uns.
Roger. Aloha, Kalle.